Powering Tomorrow, der Podcast vom Verbund X.
Es gibt auch die Erfolgsbeispiele in Europa, nur es gibt sie noch zu wenig. Ich würde jedem Startup-Unternehmer raten, dass er schon schaut, das Thema Exit irgendwie mitzudenken. Ich habe als Gründer eine unglaubliche Gestaltungsfreiheit.
Herzlich willkommen bei Empowering Tomorrow, dem Podcast vom Verbund X. Gemeinsam mit hochkarätigen Gästen beleuchten wir die Energiezukunft Europas. Wir sprechen über Innovationen, Technologien und Initiativen, die unsere Energiewelt von morgen schon heute gestalten. Wie schaffen wir eine klimaneutrale Energiezukunft? Wie können wir die Innovationslücke in Europa schließen? Das sind die Themen, mit denen wir uns in diesem Podcast beschäftigen. Mein Name ist Franz Zöchbauer. Ich bin Geschäftsführer von Verbund X, der Innovations- und Venture-Einheit von Verbund, den führenden Energieunternehmen Österreichs. Los geht's. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Empowering Tomorrow, dem Podcast von Verbund X. In unserer dritten Staffel stellen wir die Menschen hinter Innovationen in den Mittelpunkt. Gründer und Gründerinnen, Unternehmer, Visionäre, die mit ihren Ideen und Technologien die Zukunft gestalten. Mein Name ist Franz Zöchbauer, ich bin Geschäftsführer von Verbund X, der Innovations- und Venture-Einheit von Verbund. Heute sprechen wir über eine Gründerreise, die in Österreich begonnen hat und die mittlerweile bis in die Raumfahrt reicht. Unser Gast hat vor mehr als 3 Jahrzehnten ein Unternehmen aus der TU Wien heraus aufgebaut, das heute weltweit in einigen der anspruchsvollsten technologischen Umgebungen im Einsatz ist, von der Industrie über die Mobilität bis hin zur NASA-Mondmission Artemis. Herzlich willkommen, Georg Koppetz, Gründer und CEO von TidiTech.
Danke, Franz, für die Einladung.
Ich freue mich sehr, so Georg, dass wir heute sprechen können. Deine Geschichte zeigt ja auch, dass TidiTech nicht nur Forschung und Technologie bedeutet, sondern vor allem auch Ausdauer, langfristiges Denken und die Fähigkeit, Innovation über Jahrzehnte zu skalieren. Und gemeinsam mit Verbund hat TidiTech ja zuletzt auch das Joint Venture TidiTech Sign gegründet, auch mit dem Ziel, eine neue Generation intelligenter Systeme für die Energiewende zu entwickeln. Und darüber möchten wir heute sprechen. Georg, bevor wir über TidiTech Raumfahrt Energiesysteme sprechen, wenn du heute auf TidiTech zurückblickst und blickst, was erfüllt dich mehr? Dass daraus ein globales Technologieunternehmen geworden ist oder dass die ursprüngliche Idee immer noch relevant ist, die du damals gehabt hast?
Also beides. Und ich finde es ist nicht toll, dass wir jetzt auch mit dem Verbund gemeinsam an dieser Innovationsgeschichte weiter arbeiten dürfen und können, weil immer Technologie Markt braucht, um zur Innovation zu werden. Und wir kommen ja aus dem ganz starken technologiegetriebenen Umfeld von der Technischen Universität Wien, sind ein Spin-off und haben uns wirklich mit Grundlagentechnologien so ungefähr 10 Jahre ganz intensiv beschäftigt, bevor wir überhaupt die ersten Anwendungen in Serie bringen konnten. Und diese Beziehung und diese Partnerschaften mit großen Corporates, mit großen Unternehmen, war immer auch ein Bestandteil der Unternehmens-DNA der TidiTech. Und wir hatten in der Vergangenheit diese Unternehmen selten in Österreich und auch in Europa gefunden. Also gerade wenn du den Luft- und Raumfahrtbereich ansprichst, war immer unsere Innovationspartner primär mal aus den USA kommend. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass wir jetzt seit ein paar Jahren mit dem Verbund zusammenarbeiten dürfen bei dem ganz spannenden Thema der dezentralen Energiemanagementsysteme, weil ich glaube, dass Technologie nur dann wirklich relevant wird, wenn sie auch im Markt Profite erwirtschaftet und Wertschöpfung bekommt. Das war auch immer die Antriebsfeder für mich von der Stunde Null, dass man eben Wertschöpfung schafft, dass man eben Werte schafft für natürlich die Aktionäre, aber auch für die Mitarbeiter, für den ganzen Standort, für das gesamte Stakeholder, die um so ein Unternehmen herum entstehen. Und ich glaube, da haben wir gerade in diesem Bereich des dezentralen Energiemanagements eine große Chance. Und ich glaube, Verbund und TidiTech sind da ganz starke Partner. Und deswegen freut mich auch, dass ich heute da sein kann und ein bisschen zu erzählen.
Aber zu Beginn, lass uns einmal zum Anfang nochmal zurückgehen, so zurück an die TU Wien. Wie ist eigentlich TidiTech damals entstanden?
Ja, mein Vater war Professor an der TU Wien für Echtzeitsysteme und hat sich mit sehr sicheren Netzwerken immer beschäftigt. Und die Frage war immer, wo kann man diese Netzwerke entsprechend einsetzen, wo kann man sie entsprechend zur Anwendung bringen. Und das war gerade am Anfang von der Digitalisierung der Industrie und Digitalisierung der Industrieprodukte. Und wir haben halt gesagt, wenn es einen Markt gibt, wo wir in Europa stark sind, ist der Bereich Aerospace, mit Airbus einen absoluten Weltmarktführer. Und wo wir auch stark sind, ist der Bereich Automobiltechnik aufgrund der Skalierung. Und wir haben gesagt, versuchen wir doch die Netzwerktechnik zwischen Aerospace und Automotive zu positionieren. Das ist sagen Aerospace Safety und Security at Automotive Cost. Das heißt, wir wollen einerseits skalieren. Das ist auch ganz wichtig, glaube ich, für Technologieunternehmen. Sie müssen immer groß werden und breit werden. Und man braucht aber auch Differenzierung im technologischen Bereich und gerade die Luftfahrtindustrie ist eine super Branche, weil sie besonders hohe Anforderungen an Sicherheit stellt. Und wenn man die Anforderungen der Luftfahrtindustrie erfüllen kann, ist man auch in vielen anderen Märkten gut qualifiziert. Und deswegen war diese Anfangsidee Aerospace Safety at Automotive Cost eigentlich ein sehr richtiger Ansatz. Und wir haben dann halt erlebt in der unternehmerischen Reise, dass es nicht so leicht geht, Branchen unter einen Hut zu bringen oder unter ein Dach zu bringen. Aber prinzipiell, dass man Technologien über Branchen hinweg skaliert und nicht nur auf eine Branche fokussiert, das ist auch Grund-DNA der TT Tech. Wir sind also sehr technologieaffin und sehr marktagnostisch. Und natürlich braucht man die Märkte, die sich eben neu entwickeln, die dynamisch sich entwickeln. Aber prinzipiell ist so eine Technologieplattform immer in vielen Märkten anwendbar und einsetzbar.
Und was hat dich eigentlich damals persönlich motiviert, nicht deinen klassischen Karriereweg einzuschlagen? Du hast sicherlich viele Angebote gehabt, in die Beratung oder in ein großes Corporate zu gehen, sondern wirklich zu sagen, ich gründe selbst, ich wäre Unternehmer.
Also es war eigentlich schon lange vor dem Studienabschluss. Ich habe mit 23 Jahren gegründet, also das ist mein erster Job in Wahrheit. Ja. Da war es klar für mich, dass ich die Chance ergreifen möchte, irgendwann einmal ein Technologieunternehmen zu gründen. Und es war damals das Fenster, ein sehr gutes Fenster, weil es war Ende der 90er Jahre, da war gerade ein großer Technologieboom. Wir hatten an der TU Wien einige EU-Projekte mit sehr guten Leuten und auch mit Industriepartnern, die gesagt haben, macht's doch was, gründet's was, also von der Kundenseite. Und mein Vater war in einem Alter, wo er noch gewusst hat, er wird noch einige Jahrzehnte weiter forschen, aber er wollte nicht aus der Universität hinausgehen und selber Unternehmer werden. Und da haben wir dann einen Dritten gefunden, den Stefan Poledner, der auch noch immer im Unternehmen tätig ist bei uns und jetzt auch wieder Aufsichtsrat wird bei uns in der TT Tech. Der war damals bei Bosch und der Stefan hat gesagt, er macht da gerne mit. Und das war natürlich für mich mit 23 Jahren eine super Chance, auf Basis einer Grundlagentechnologie mit einem Anwendungstechniker gemeinsam als Unternehmer mit reinzugehen. Und die Inspiration kam sicherlich aus der Westküste, ja, ganz sicherlich aus Kalifornien, weil ich war in meiner Jugend zweimal in Amerika mit den Eltern an der Westküste, auch in der Schule. Natürlich dann auch in Stanford mit den Eltern. Und dann war ich auch als junger, quasi fast Maturant dann in Harvard, auch an der Ostküste. Und habe halt dieses tolle System gesehen, auch im MIT, das ist ja gleich neben Harvard und natürlich auch die ganze Innovationsdynamik, die entsteht, wenn man Technologien in den Markt tragen kann. Und das hat mich so inspiriert. Und das war eigentlich schon für mich so ein Vorbild, wo ich gesagt habe, wenn man es in Amerika schaffen kann, warum kann man es nicht auch in Europa schaffen? Und wir hatten damals schon ein paar Beispiele wie die Firma Arm, die mich jetzt auch immer noch irgendwie inspiriert. Also Arm hat jetzt auch 350 Milliarden Marktkapitalisierung und den Hermann Hauser habe ich dann auch kennengelernt und dann ist er auch bei uns einmal Aufsichtsrat geworden. Also es gibt auch die Erfolgsbeispiele in Europa, nur es gibt sie noch zu wenig oft. Und wir haben immer gesagt, es ist auch aus Österreich möglich. Es ist halt der Austrian Way und der ist ein bisschen anders, aber er funktioniert und ist ein spannender Weg und wir wollen ja jetzt auch diesen Weg aus Österreich und aus Europa aus auch weitergehen. Und gerade in der neuen Welt, in der wir uns befinden oder in der jetzigen Welt, ist halt dieser europäische Weg umso wichtiger geworden. Das wird unseren eigenen Weg auch der Skalierung und des Tech-Unternehmertums auch prägen. Und deswegen bin ich sehr froh über die Entscheidung, damals Unternehmer zu werden. Ich habe immer gesagt, ich habe damals ein Fulbright-Scholarship auch gehabt, um rüberzugehen, auch nach dem Studium für einen Postdoc. Und ich habe dann gesagt, ich mache das aber nicht, weil unternehmerische Möglichkeit, hier wirklich aktiv was zu machen, ist eine viel bessere Übung, als irgendwo auf der Uni noch einen weiteren Abschluss zu machen. Und ich habe gesagt, immer wenn ich als Unternehmer scheitern würde, könnte ich dann rübergehen. Und das hat sich Gott sei Dank dann nicht notwendig erwiesen. Aber ich bin dann eigentlich ja so Mitte der 2000er Jahre oder eigentlich Ende der 2000er Jahre eingeladen worden, auch dann nach Stanford öfters zu kommen, um auch über die TT Tech zu erzählen auf der Business School. Und über die Geschichte und diese Gründung, dieses Deep Tech-Thema und wirklich dieses wissenschaftliche Background, das wir haben, ist ja ganz speziell. Und ich muss sagen, diese Stimmung und diese Inspiration, die man bekommt mit der Arbeit mit den Studenten, das Umfeld inspiriert mich immer wieder. Also auch da wiederum ein lachendes und ein weinendes Auge. Aber generell war es der richtige Weg, die Unternehmensgründung.
Genau, und statt dass so ein Student so ein Vortragender nach Stanford, genau. Ist ja auch kein schlechter
Weg. Oder das Mitwirken, da wir waren ja, das sind ja Business Cases und ja. Da habe ich halt den Georg Koppitz gespielt, der ich selber bin. Ja. Und die Studenten haben mich gegradet, wie gut sie mich finden als Unternehmer. Also das war sehr spannend.
Oder ist ja. Na, hast du dann so von Studenten auch einmal so eine Frage bekommen in die Richtung, hat es einen Moment gegeben, wo du wirklich einmal gespürt hast, so aus dem Thema, aus dem Unternehmen, das du gegründet hast, dass die dich kann wirklich was Großes werden? Hat es einen Moment gegeben, wo du sagst, da ist mir bewusst geworden, das wird wirklich was?
Also wir haben immer groß gedacht. Also wir wollten immer Börsegang und ich kann mich an den ersten Businessplan war 2003 Börsegang. Also das war irgendwie immer das Ziel. Mhm. Und also insoweit ist es die Ambition, auch das Born Global. Wir waren im zweiten Jahr in Japan, im zweiten Jahr in den USA. Wir haben uns dann gleich mit Toyota verbündet und mit Renault, also nicht mit den klassischen Partnern von Österreichern. Also das war immer die, eigentlich, das ist, glaube ich, schon die Erfolgsgeschichte oder ein Teil der Erfolgsgeschichte, dass wir immer bold waren und immer groß gedacht haben. Die Umsetzung natürlich dieser Vision ist unglaublich hart. Ja, und da gibt es natürlich unglaublich viele Fragen und Aufgaben, die sich einem dann stellen, wo man dann auch oft an sich zweifelt. Ja. Und dann, glaube ich, den Mut haben muss, ein bisschen Vertrauen zu haben, Grundvertrauen zu haben. Und auch immer wieder darum, sich zu denken, es sind alles nur Menschen und es hat keiner irgendwie einen Secret Sauce oder irgendwie ein Geheimrezept oder einen Zaubertrank, sondern alle arbeiten nur mit den gleichen Voraussetzungen. Und es ist gar nicht so wichtig, wo man sitzt, weil wie wir gegründet haben, war auch das Internet gerade populär als das .com. Wir waren noch eine erste Firma, die das .com, also wir haben den Namen ausgesucht, dass wir eine .com-Domäne kriegen, um uns zu finden. Und mit der Globalisierung, die damals begonnen hat, Anfang der 2000er Jahre und auch dem Internet, war es klar, dass wir Born Global sind, dass wir zwar Roots in Wien haben, aber im Grunde genommen unser Markt nicht Österreich ist, sondern die Markt die Welt ist. Und damit waren wir immer in einer anderen Liga und mussten uns dort qualifizieren, um mitzuspielen.
Gibt es etwas, was du unterschätzt hast zum Unternehmertum in all diesen Jahren?
Die Geschwindigkeit. Also man glaubt immer, man ist viel schneller, als man dann wirklich ist. Ja, natürlich das Thema, wir haben sehr früh begonnen mit Eigenkapital und Venture Capital, waren sicherlich auch ein Pionier in Österreich. Wir haben wirklich alles ausgenutzt, was das österreichische System geboten hat und am Anfang gleich mit einer Angel-Runde, wo wir halt noch eine Garantie damals der heutigen AWS, damals Bürgersbank, bekommen haben für diese Eigenkapitalanleihen. Wir haben Innovationsdarlehen bekommen. Also wir haben wirklich versucht, Venture Capital, wir hatten dann im Jahr der zwei nach der Gründung gleich eine Venture Capital Runde gemacht von 4-5 Millionen Euro. Also das waren damals schon wirklich Meilensteine. Wir haben dann viele internationale Investoren nach Wien geholt, viele Corporates. Also es ist schon, diese Finanzierungsthematik ist schon ganz wichtig und natürlich diese Markterschließungsthematik und dieses Market Product Fit, wie ich das irgendwo hinbekomme. Und da haben wir schon viele Zweifel gehabt, ob wir den Atem haben, um durchzukommen. Weil natürlich auch viele Projekte, mit denen wir zu tun hatten, sei es ein Airbus A380 oder eine Boeing 787 oder auch das Artemis, die Raumfahrt, die Raumfähre jetzt, die angesprochen, die wir jetzt Orion Integrity genannt haben beim Artemis 2. Das sind unglaublich lange Life Cycles. Also wir haben den Design-In gehabt für die Artemis 2 Mission Mitte der 2000er Jahre. Der erste Flug war dann 2014, unbemannt. Ja, und jetzt haben wir 2026 und haben die ersten Menschen um den Mond gebracht. Also einfach das durchzuhalten, man braucht einfach einen unglaublich langen Atem. Und ich glaube, diese Multi-Market-Fähigkeit von uns, und auch, dass wir nicht nur auf ein Pferd setzen, sondern auf mehrere Pferde, da wurde ich auch oft kritisiert oder wurden wir oft kritisiert, warum wir zu viele Sachen machen. Das ist sicherlich anspruchsvoll. Aber ich glaube, wenn ich eine Technologieplattform habe, muss ich immer schauen, dass ich nicht nur auf einen Anwendungsfall setze, weil wenn der Anwendungsfall dann nicht kommt, dann bin ich gleich in der Ecke. Und wenn ich ein Portfolio habe und wir sind heute ein Portfoliounternehmen, ist es, glaube ich, sehr wertvoll, wenn man auch auf mehreren Märkten aktiv ist. Und man lernt auch mit jedem Markt dazu. Und was wir auch lernen, ist, Innovationen von einem Markt in einen anderen Markt zu transferieren und damit auch gegenüber anderen Unternehmen, die nur einen Markt bedienen, einen Vorteil zu haben, einfach schneller Innovationen auch zwischen Märkten transferieren können.
Du hast jetzt gezeigt, wie lange es braucht, von grundsätzlichen MOUs oder Verträgen dann wirklich in die Umsetzung zu kommen. Und du baust es seit Jahrzehnten an deinem Unternehmen. Wie motivierst du dich auch über diese Jahre und Jahrzehnte?
Ja, es ist ein unglaubliches Privileg, wenn man Herr seines eigenen Schicksals ist. Und man darf natürlich sich auch nicht zu wichtig nehmen. Also ich glaube, das ist auch ein Thema, als guter Unternehmer immer zu sagen, dass man schon sehr stark auch von den Markttrends und vom Umfeld abhängig ist. Ja. Wir haben das Thema zum Beispiel Smart Grids und Energiemanagement haben wir schon vor 12 Jahren besprochen bei einem Energiefrühstück bei euch im Haus am Hohen Markt. Und es hat dann eigentlich nochmal 10 Jahre gedauert, bis es soweit industriell reif war. Und wir haben auch dann uns gemeinsam mal die Folien angeschaut die ihr vor 10 Jahren in der Forschung beim Verbund gemacht habt. Und da waren eigentlich schon die Konzepte vorgedacht, die wir jetzt quasi industriell umsetzen. Aber du brauchst halt die Marktspieler, du brauchst die Regulatorik, du brauchst Spotpreise, du brauchst alles Mögliche, damit es dann wirklich passiert. Und ich glaube, diese Dynamik der Märkte fasziniert mich und die Kundenbegeisterung motiviert mich und die Möglichkeit, Dinge zu beeinflussen, motiviert mich. Also ich glaube, ich habe mich die ersten 20 Jahre sehr stark getrieben und ich glaube, jetzt bin ich eher so auf der Ebene auch ein bisschen der Dankbarkeit. Das motiviert mich schon, wenn man dann sieht, dass Dinge funktionieren und einfach man Dinge gestalten, bewirken kann. Plus auch, dass man sehr stark über sein eigenes Denken und seine Einstellung auch den Outcome beeinflussen kann. Ich glaube, das ist extrem wichtig als Unternehmer und generell auch als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, dass man positiv denkt und immer Output- und Outcome-orientiert denkt, weil man über die Gedanken schon auch sehr stark sein Wirken und seine Tätigkeit beeinflussen kann. Und das habe ich mir angewohnt. Und ich habe mir auch angewohnt, glaube ich, auf Krisen nicht auszuflippen. Und wenn eine Krise passiert, eher dann auch, so wie die Chinesen das auch in ihren Schriftzeichen haben, Krise ist immer auch Opportunität. Ja, das im chinesischen Schriftzeichen ist immer auch die Chance dabei. Und ich glaube, dass man eben Umbrüche, und die Veränderung ist eben Teil des Lebens und Teil von Unternehmen. Und es gibt keinen Erfolg, sondern es gibt immer nur das tägliche, den täglichen Versuch, um zum Erfolg zu kommen und zum Outcome zu kommen. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen mehr nach dem Flow oder Flussprinzip sieht und mehr sagt, man kann gewisse Dinge beeinflussen, gewisse Dinge kann man halt wirklich nur mit guter Intention unterstützen, dann entwickelt man auch ein gewisses Grundvertrauen. Und was auch, glaube ich, in den letzten Jahren dazu kam, ist schon auch die Möglichkeit, dass wir so ein bisschen ich will nicht sagen Role Model, aber so ein bisschen eine Art Referenzpunkt auch für andere Technologieunternehmer sind, wo man auch irgendwie Ansporn oder auch Inspiration machen kann, dass man auch das erreichen kann. Es ist jetzt quasi möglich, wenn man sich nur entsprechend darum auch bemüht. Und das motiviert mich auch, das Dinge weiterzugeben. Und da auch entsprechend Leute mitzunehmen und zu motivieren. Ja. Das ist auch, was uns verbindet, glaube ich, dass wir beide ins Ökosystem einzahlen. Und auch wenn wir nicht unmittelbar dafür was rausbekommen, aber im Großen kriegen wir irrsinnig viel heraus. Ja. Das ist halt so vom Transaktionalen zum systemischen Denken. Und das ist, glaube ich, auch so eine Eigenschaft von vielen erfolgreichen Technologie-Ökosystemen, dass eben es einige Proponenten gibt, die einfach auch ins System hineingeben und nicht erwarten, dass sie was zurückbekommen. Und dann funktioniert das System einfach in Summe viel besser.
Genau, dann entsteht so auf Basis der vielen Zutaten einfach dann eine gute Mischung und eine Dynamik, ja, die es vorher vielleicht nicht gegeben hat. Wenn man auf die Firma Tititech schaut, auf dein Unternehmen, im Nachhinein ist das immer der rote Faden, ja, und eine Erfolgsgeschichte, aber es hat sicherlich auch Wendepunkte gegeben, kritische Momente. Ja. Das würde mich sehr freuen, wenn du uns ein bisschen Einblick auch gibst, wo waren Wendepunkte in der Geschichte von Tititech, ja, wo waren wirklich schwierige Situationen.
Ich finde, es gibt ein sehr schönes Buch in Amerika über Scale-Ups und die beschreiben das, dass man eben so den Weg durchläuft von Dorf zu Stadt, zu quasi Kleinstaat, zu Imperium. Ja. Und ich glaube, in jeder dieser Themen, wenn du mit einem Dorf anfängst, da bist du dann irgendwie der Bürgermeister und da musst du anders agieren, als wenn du dann quasi Bürgermeister einer Stadt bist, mit einer richtigen Stadtverwaltung etc. Und ich glaube, ähnlich ist es im Unternehmen. Das Unternehmen geht immer durch Phasen durch. Da gibt es die Phase so von 0 bis 100 Mitarbeiter, von 100 bis 500 und so weiter. Und ich glaube, immer diese Punkte zu schaffen, das System zu verändern, dass man wieder in diese neue Wachstumsdynamik hineinkommt. Ich glaube, das ist immer eine Krise und auch so ein Punkt, wo man das Gefühl hat, es geht gar nichts weiter und auch wiederum eine große Chance. Und wir haben ja vor 7 Jahren haben wir mit der Tititech Auto dann begonnen, so eine Art Blitzscaling zu machen, damals noch vor Covid, und ganz schnell uns von 0 auf 1000 Leute in diesem Teilbereich bewegt, weil wir einfach gesagt haben, da geht es jetzt um Geschwindigkeit und da geht es um Scale. Ja. Und das ist wieder ein ganz anderes Skalieren, als wenn ich so langsam halt mich bewege. Und was wir jetzt als Organisationsprinzip haben, ist, dass wir sagen, wir sind eigentlich nicht ein monolithisches Unternehmen, sondern wir sind eigentlich eine Flotte von Schnellbooten. Und wir haben alle Einzelsysteme müssen für sich funktionieren und müssen auch in ihrer Größenordnung die beste Organisationsform finden. Und meine Rolle ist dann mehr eine weniger eine Operator-Rolle, als mehr eine Steward- und Orchestrierrolle, dass ich diese Unternehmensgruppe führe und leite. Und da verändert sich auch dann immer die persönliche Art, wie man auch dem Unternehmen einwirken kann, wird man auch dort Eingriff nehmen kann, wo man auch den Leute lassen muss. Und diese Kunst zu sagen, wo greife ich ein, wo interveniere ich, wo verändere ich Dinge, versus wo bleibe ich, halte ich mich zurück, das ist total sensibel, weil wenn ich das zu früh mache, dann zerstöre ich die ganze Motivation und das Engagement der Mitarbeiter. Wenn ich es aber zu spät mache, dann ist vielleicht der Schaden nicht mehr reparierbar. Und diese Gratwanderung zu machen, ist eine Kunst. Und wir hatten jetzt rein operativ natürlich unglaubliche Herausforderungen. Wenn zum Beispiel in den ersten Jahren hat sich die Autoindustrie uns relativ klar signalisiert, dass sie ein Technologieunternehmen nicht wirklich braucht, sondern sie brauchen eigentlich einen Dienstleister. Und wir haben uns lange Zeit dagegen gewehrt, Dienstleister zu werden, wollten immer Technologieunternehmen bleiben. Also sie wollten für die Technologie ein Geld bekommen. Und das war Anfang der 2000er Jahre unglaublich schwierig. Das hat unglaublich viel Energie gekostet. Ja. Aber wir haben es dann mit einem Joint Venture, mit Audi Gut, glaube ich, das System gebrochen, dass wir gesagt haben, wir verbinden uns mit einem starken, aufstrebenden Unternehmen, das Audi damals war, um eben in diese Machtkonstellation hineinzukommen. Das war sicherlich sehr wichtig. Wir haben beim Luftfahrtbereich unglaubliche Schwierigkeiten gehabt am Anfang mit der Zertifizierung der Chips, weil wir die Ersten waren, die diesen neuen Chip-Standard angewandt haben. Und immer wenn du mit einem neuen Unternehmen, mit einer neuen Technologie, mit einem neuen Prozess dann zur Behörde gehst, dann ist es besonders schwierig für die Behörde auch zu sagen, es passt. Ja, das heißt, das sind alle irgendwie noch im Suchen und Finden. Und da ist einfach das Thema wieder Ökosystem und Peers. Es gibt einfach kaum Unternehmen in Österreich, diese hochkritische Software-Systeme entwickeln, die wir im Luftfahrtbereich brauchen. Das heißt, das Know-how zu kriegen von Leuten, die sich auskennen und die dann wirklich weiterhelfen können, wenn du in einer schwierigen Situation bist, ist extrem anspruchsvoll. Und der dritte Aspekt ist sicherlich die Schwerfälligkeit der Industrie, dass die Industrie immer relativ lange wartet, bis sie auf neue Innovationen setzt. Und das bei vielen Produktinnovationen war das der Fall, dass wir die ersten Jahre kaum Umsatz machen und ich immer dann verzweifle. Mir denke, was läuft da falsch? Ja, und irgendwie plötzlich beginnt dann der Markt und du weißt nicht warum. Aber ich habe so das Gefühl, da warten alle ab, ob das Produkt funktioniert, ob es wirklich geht. Und da gibt es dann diesen Word-of-Mouse-Effekt, dass alle miteinander reden. Ja. Und dann plötzlich hast du die Reputation, das Produkt funktioniert und dann skaliert es fast von selber. Aber diesen Punkt zu kommen zum Inflection Point, wo es dann skalieren anfängt, der ist extrem hart. Und da brauchst du halt eine super Finanzierung, super Ausdauer und auch super Mitarbeiter, die diese Resilienz haben, da mitzugehen und nicht zu verzweifeln und dann nicht ein Blame Game zu starten und sagen, 10.000 Mal erklären, warum alles nicht geht, sondern einfach viele Dinge probieren und irgendwann geht es dann auf. Ja. Und ich glaube, da gibt es auch so einen Erfahrungsschatz, den wir auch weitergeben müssen als Gründer, dass man eben nicht sich zu früh freut, wenn etwas funktioniert, aber auch nicht zu früh verzweifelt, wenn etwas nicht funktioniert, sondern so diesen Mittelweg findet, also dass man nicht sich zu schnell zu hoch jubeln lässt. Ja. Zum Beispiel bei dem Artemis-Flug, ich wollte es dann irgendwas zu sagen, wenn wirklich das Raumschiff wieder sicher im Pazifik gelandet ist, mit den Astronauten wohlauf, ja, weil ich weiß, wie komplex das ist und wie schnell da was schiefgehen kann. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man diese Resilienz auch einbaut und auch diese Ausdauer nicht nur selber für sich entwickelt, also Selbstführung, sondern auch sie im Unternehmen etabliert und dass man die Leute immer wieder motiviert, aber eben auch entsprechend sie so auch unterstützt und empowert, dass sie auch diese langen Dürreperioden, die man hat, auch durchhaltet.
Würde aber auch heißen, man spricht im Startup-Bereich, im Scale-Up-Bereich immer über Geschwindigkeit. Meine Konklusion wäre auch, dass Geduld wichtig ist. Ne? Ist Geduld eine unterschätzte Eigenschaft eigentlich so in dem Bereich?
Ja, ich glaube, du musst die Geduld haben, dass dann, wenn du skalieren kannst, du skalieren anfängst. Du darfst den Zeitpunkt auch nicht zu versäumen. Na, wenn du zu früh zu skalieren anfängst, bevor der Markt dich skalieren lässt, ja, dann gehst du unter. Aber es ist besser, zu früh anzufangen als zu spät. Also im Sinne von Geduld, man muss halt fragen, warum muss ich geduldig sein? Manchmal ist die Geduld notwendig, weil eben der Markt noch nicht da ist. Und da muss ich aber alles vorbereiten, dass wenn der Markt dann kommt, man schnell attackieren kann. Da brauche ich vor allem Management, Finanzierung, Struktur. Ja. Andererseits gibt es halt Themen, dass ich halt entsprechend nicht skalieren darf und mich echt zurückhalten muss, weil eben man sonst sehr viel Geld verbrennt. Und das ist halt die Kunst auch, das zu lesen. Und deswegen ist auch diese Diskussionsfähigkeit zwischen Management und Gesellschaft dort so wichtig, dass man sich diese Fragen stellt und offen und transparent diskutiert, wo ist der Markt? Ist der Markt schon da? Was macht die Konkurrenz? Wo wird investiert? Welche Märkte bewegen sich schneller und dann schnell auch agiert und nicht die Signale falsch interpretiert?
Jetzt hast du auch angeschnitten sozusagen die Mondmission. Du hast erst kommentiert, wie das Raumschiff wieder sicher gelandet ist. Mhm. Jetzt entwickelt sie ja Systeme, sozusagen, die für Umgebungen, in denen Fehler keine Option sind, ne? Sondern die funktionieren müssen. Mhm. Aber was macht eigentlich so das für Kultur, für Führung, für Entscheidungsfindung?
Ja, es ist eine super Frage. Also vielleicht es gibt ein anderes tolles Unternehmen, das unsere Technologie einsetzt, die Firma iSpace, was genau das, der Gegensatz von der NASA ist. Die iSpace sind in Japan und die sind mit 2 Mondmissionen, kann man sagen, gescheitert oder nicht gescheitert. Die sind bis zum Mond gekommen, aber dann nicht sicher gelandet. Sind dann eben zerschellt auf der Mondoberfläche, weil der Sensor nicht funktioniert hat oder es falsch programmiert war. Aber deswegen war immer für mich der Witz, wir haben unsere Bauteile am Mond, bevor der Elon Musk seine Bauteile am Mond hat, weil wir sind schon dort mit diesem Startup. Aber ich glaube, es ist wichtig, die Frage, die du stellst, weil natürlich eine Unternehmenskultur, die auf Sicherheit beruht, und bei uns ist Safety ganz klar first, ist auch eine Kultur, wo man sehr vorsichtig wird. Ja. Und ich glaube, die Organisationsform, die wir wählen, hilft uns auch, dass wir nicht alle Bereiche mit der Rigidität und dieser Starrheit, zum Beispiel vom Aerospace-Bereich, kontrollieren müssen. Deswegen haben wir jetzt den Aerospace-Bereich auch in einen eigenen Bereich gelegt und sehen halt da Synergie mit Raumfahrt und Verteidigungstechnik und auch eventuell Energieproduktion, weil auch Energieproduktion, wenn du an die Nuklearkraftwerke denkst, ist ähnlich kritisch wie ein Flugzeug. Ja. Wogegen das, was wir jetzt mit dem Verbund machen, da haben wir uns bewusst entschieden, dem möglichst viel Freiheit zu geben, möglichst weit außerhalb vom Digitech-System zu stehen, weil wir einfach hier die Flexibilität und Agilität brauchen. Ja, und wir haben ein zweites Startup, die Digitech Digital, die sich mit Cloud-Based Automation beschäftigt, die jetzt auch wieder nach Asien ganz stark auch expandiert. Aus Europa nach Asien, das taugt mir immer sehr. Das ist vielleicht auch eine Motivation für mich, dieses Thema, wir Europäer, wir schaffen das. Ich bin einfach ein begeisterter Österreicher und Europäer. Und ich denke mir immer, ich finde das Beste ist, die Tat zu zeigen und nicht zu jammern, sondern einfach zu tun. Ja. Und da haben wir auch sehr viel Freiheitsgrade. Also ich glaube, das ist schon auch eine Frage des Organisationsprinzips. Aber natürlich ist die Stärke der DTTech, die Zertifizierungsfähigkeit, die Sicherheitskompetenz, diese unglaubliche Verlässlichkeit. Wir haben unglaublich starke Qualitätsdaten mit zum Teil Zero PPMs, also Parts per Million, also keine Ausfälle. Also allein das Thema mit Vestas, da sind wir unglaublich stolz. Ich glaube, es sind schon 18.000 Windturbinen jetzt am Markt, die, glaube ich, für 100 Millionen Haushalte täglich den Strom produzieren. Das ist einfach das Backbone von der Windkraft in Europa, ist Vestas, und das Backbone von Vestas Digital ist DTTech. Das ist einfach eine super Geschichte, auch ein super dänisches, österreichisches Erfolgsmodell. Wir haben da wirklich eine super Beziehung. Und das sind also Dinge, die glaube ich, einfach wichtig sind, dass man diese beiden Qualitäten unter ein Dach bekommt. Und das ist auch eine Spannung, aber die versuchen wir auch zu managen.
Okay, bevor wir zum Thema kommen, wie gründet man dann aus neue Geschäftsfelder wieder raus, aus einem Scale-Up? Nur die Frage, was passiert eigentlich, wenn man auch Dinge wieder loslassen muss? Ja, Stichwort, ihr habt einen der bedeutendsten Exits gehabt in den letzten Jahren in Österreich mit DTTech Auto. Was hast du aus diesem Prozess auch gelernt und wie fühlt es sich an, wenn man ein Unternehmen aufgebaut hat und dann einen Teil wieder loszulassen? Ja.
Also ich glaube, wenn du das Spiel mit Eigenkapital beginnst und andere Investoren hineinnimmst, das haben wir ganz am Anfang gemacht, also wir waren immer Venture finanziert, dann musst du immer auch das Thema Exit mitdenken, weil du musst wieder diesen Investoren in irgendeiner Form einer Cash-Abschichtung bieten. Und wir hatten das große Glück, dass wir viele Exits gemacht haben mit Secondaries, immer wieder Investoren ablösen konnten, weil wir uns immer gut entwickelt haben. Aber jetzt die TTEC Auto war der erste echte große Exit für alle Aktionäre. Also wirklich, wo alle Aktionäre ein Geld bekommen haben. Und das ist ganz wichtig, weil dieses Thema Cash Return und das auch zu ermöglichen, ist einfach ein unglaubliches Erfolgskriterium in einer eigenkapitalfinanzierten Gesellschaft. Also ich fand, das war eine sehr wichtige Entscheidung, vor allem weil der Käufer, die Firma NXP, ein super Partner für die Autoindustrie ist und auch super mit dem Asset, das wir da entwickelt haben, was anfangen kann, weil eben zu den Chips dann die Software dazukommt. Das ist eine unglaublich gute, gesunde Kombination. Und wir hatten ja in dem Bereich immer das Ziel, eines Exits zu machen. Wir haben ja viele Investoren aufgenommen, waren zum Schluss dann nur noch in der Minderheit, konnten deswegen auch nicht mehr richtig steuern, was auch okay ist. Das ist einfach die Konsequenz, wenn du nicht mehr in der Mehrheit bist. Und insoweit war das eine super Erfolgsgeschichte, aber wir haben jetzt ja einen weiteren strategischen Plan, dass wir eben auch einen Teilbereich, die DTTech Systems, wo eben Luftraumfahrt, Verteidigung, Energieproduktion drinnen liegen, auch Richtung Kapitalmarkt entwickeln wollen und dort einen Teil-Exit schaffen wollen. Mehrheitlich bestimmend drinnen bleiben, aber eben Minderheitsaktionäre hereinholen. Das ist auch unglaublich wichtig, weil diese Kapitalmarktdimension und Option ja auch irrsinnig viel Potenzial für alle beteiligten Personen bietet. Du kannst das Management und die Mitarbeiter incentivieren über Stock Options. Es ist für die neuen Investoren, die bei uns einsteigen, interessant, weil sie relativ schnell dann sehen, dass sie einen Cash-Return kriegen können. Das heißt, die Frage des Exits ist, glaube ich, Teil des Systemdesigns von stark wachsenden Unternehmen. Und ich glaube, man darf das nicht als einen Endpunkt sehen, sondern ein Mittel zum Zweck, wie man eben entsprechend durch geschicktes Aufbau von Teilbereichen, die kapitalmarktfähig sind, auch entsprechend die Kapitalisierung der gesamten Gruppe verstärkt. Und es ist schon für uns eine unglaubliche Stärke, dass wir keine Schulden haben. Wir haben nur Eigenkapital, wir haben eine sehr soliden Cash-Polster. Und es gibt uns ja auch die Möglichkeit, dann in neue Projekte wie eben das Thema T-Tech-Sign auch zu investieren, weil wir eben auch die finanziellen Möglichkeiten haben. Und also deswegen, ich würde jeden Startup-Unternehmer raten, dass er schon schaut, das Thema Exit irgendwie mitzudenken, aber so, dass es auch danach dem Exit weitergeht, dass es Exit nicht heißt, man verliert das Headquarter, man verliert das Unternehmen aus Österreich oder aus Europa. Aber ich glaube, diese Exit-Kultur, das ist auch so eine Sache, da können wir in Europa noch vieles besser machen.
Das bringt uns jetzt vom Exit zur Neugründung. Genau. Du hast schon angesprochen, T-Tech-Sign, ein Projekt, das wir gemeinsam auch initiiert haben. Aber wie ist bei dir die Idee entstanden für T-Tech-Sign?
Also das war eine gemeinsame Energiewanderung mit dem Verbund in Alpbach, wo wir uns über die Zukunft der Digitalisierung in der Energiewirtschaft unterhalten haben. Und da habe ich mir die Frage gestellt, welche Technologien der T-Tech, die wir da entwickeln, mit hohem Aufwand entwickeln, könnten da einen Impact haben im Bereich des Energiemanagements und Energiewirtschaft. Und wir wissen alle, der Energiemarkt wird dekarbonisiert, der wird dezentralisiert. Wir haben eine unglaublich hohe Elektrifizierung. Und es war schon, ich glaube, das haben wir jetzt auch schon vor 4-5 Jahren diskutiert. Es war relativ klar absehbar, dass die Consumer zu Prosumer werden, dass sie halt immer mehr Strom auch erzeugen. Und dass es da irgendwo eine Art von Plattform braucht. Und wenn man eine Plattform spricht in der digitalen Welt, spricht man meistens von Cloud-Plattformen. Und wir haben vor 10 Jahren uns entschieden, sehr stark in den Bereich Cloud-to-Edge zu investieren. Das ist sagen, eine digitale Plattform muss nicht nur in der Cloud funktionieren, sondern muss auch dezentral, lokal funktionieren können. Du brauchst aber die gleichen IT-Werkzeuge am Edge wie in der Cloud, dass du halt möglichst agil und schnell bist. Und dann war die Grundidee, war diese Edge-Technologie, die sichere Edge-Technologie von uns mit dem Verbund gemeinsam in die dezentrale Energiesteuerung hineinzubringen. Weil bislang war das Energiemanagement, so heißt es auch bei den meisten Kunden, ein Energiemonitoring. Es war eine Beobachtung dessen, was passiert, damit ich effizienter dann meine Anlagen schalten kann. Aber es war kein Management der Energieflüsse, es war kein Management der Energiedaten. Und wir haben auch den Ansatz mit dem Verbund gemeinsam, dass wir nicht quasi eine Energiemanagement-Plattform unabhängig vom Energieerzeuger anbieten, sondern integriert mit dem Energieerzeuger. Das ist eben eine technische Innovation mit dem Thema Cloud to Secure Edge, verbunden mit einer Geschäftsmodellinnovation, dass wir den Energieversorger auch stärker als Energiemanager positionieren, der eben auch diese dezentralen Assets bewirtschaften kann. Und natürlich jetzt im Zeitalter der Batterie und im Zeitalter der Volatilität des Energienetzes und der Netzdienlichkeit sind es unglaubliche Chancen, die sich dafür diese Kooperation ergeben. Und dann war eigentlich die klare Intention, wenn das ein Potenzial hat, dann versuchen wir Unternehmensgründung gemeinsam ein Venture zu bauen, das auch unabhängig von unseren beiden Stammhäusern agieren kann, weil wir überzeugt sind, dass so eine kleinere Einheit schneller und agiler funktionieren kann, als wenn wir das als reines Kooperationsprojekt aufgesetzt haben. Und natürlich auch, weil wir wiederum das Thema Kapitalmarkt, Eigenkapital da auch mit reinnehmen wollen, weil wir glauben, und das ist auch ein Thema vielleicht für die nächste Entwicklungsgeneration dieser T-Tech-Sign, dass es hier auch eine Konsolidierung geben wird und dass man viele kleinere Anbieter auch auf einer Energieplattform konsolidieren wird müssen. Und dann ist auch die Frage, wer wird der Konsolidierer sein, der diese Energieplattformen zusammenführt? Und ich glaube, da haben wir einfach beide Unternehmen, Verbund und T-Tech, einfach eine unglaubliche Chance. Und deswegen die Entscheidung, hier auch ein eigenes Unternehmen zu gründen, wobei da meine Rolle die des Initiators ist und nicht des Operators. Also das haben wir schon nach dem neuen Modell ausgeführt. Und da sehe ich dann wieder die Kunst, sich da nicht so stark einzumischen, dass das Management-Team nicht die Motivation verliert, aber auch nicht so weit weg zu sein, dass man entsprechend noch genau versteht, was da eigentlich Sache ist. Und ich habe mit einem Stanford-Professor oft diskutiert, wie man das richtig macht. Und ihm gesagt, es geht halt dann immer sehr stark um die Köpfe, die man hat. Und es geht halt weit mehr um Vertrauen. Und wir haben ein zweites sehr erfolgreiches Joint Venture, die DT Control, für den Bereich der speziellen Spezialarbeitsmaschinen, also mobile Arbeitsmaschinen, Landwirtschaft, also Traktoren, Baumaschinen etc. Und das haben wir jetzt auch schon seit knapp 20 Jahren. Und das ist auch sehr stark auf dem Vertrauen der Gesellschaft beruhend. Und ich glaube, das ist auch ein Erfolgsrezept bei dem Sein-Thema, dass obwohl es sicherlich anspruchsvoll ist, die Tech-Sein hochzufahren, das sehr stark auf dem Vertrauen der beiden Gesellschafter beruht und wir halt wirklich im gleichen Boot sitzen und einfach gemeinsam rudern. Und das ist halt sehr wichtig bei diesen Unternehmen, dass sich wirklich das Management um Markt und Produkt kümmern kann und nicht sich um die Interessenslagen der Gesellschafter.
Das ist ja eine ganz zentrale Frage, so ein Vertrauen an die Köpfe, so an die Gründer. Wie würdest du die Frage beantworten? Ist die Gründung so eines Joint Ventures so näher an einer Startup-Gründung oder näher an einem Konzernprojekt? Und in welchem Spannungsfeld sehen wir uns da?
Ich glaube, es hat beide Elemente. Ich glaube, du darfst die Konzerndimension, das habe ich auch mit der Audi-Beteiligung gesehen, darfst du nie unterschätzen, weil du natürlich automatisch, wenn du mit einem, und wir sind auch schon ein kleiner Corporate, ja, aber wir haben auch schon Strukturen, müssen auch natürlich reporten, müssen auch Mittelfristpläne vorlegen, etc. Also das ist schon, es gibt schon dieses Corporate-Element, aber ich glaube, wichtig ist eben, dieses Startup-Element wirklich in den Vordergrund zu stellen. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, nämlich die Agilität des Scheiterns und Scheitern-Dürfens und Versuchen-Dürfens und eben, dass man eben nicht aufgibt. Also ich glaube, der Unterschied zwischen einem Corporate-Projekt ist, dass das Scheitern sehr schwierig ist. Ja, das heißt, man und ich glaube, bei einem kleineren Startup-Unternehmen ist man gezwungen, weil das ist dann einfach, das braucht eine gewisse Cash-Ausstattung und wenn man dann keine Umsätze macht oder zu wenig Umsätze macht, dann muss man wieder Cash nachschießen und dann hat man natürlich die Notwendigkeit zu sagen, was ist jetzt die Strategieänderung und wie lange brauche ich noch bis zum Break-Even-Punkt und zum Cash-Return. Es ist viel transparenter und viel, viel direkter und viel deutlicher. Also ich halte immer noch sehr viel vom Venture-Mindset und von dem Venture-Agieren. Ich glaube, das ist ein gutes Management-Tool auch für Corporates. Aber man muss natürlich immer die Aufgabenfelder definieren. Und ich glaube, dass wir hier definiert haben als Aufgabenfeld, ist ein super Venture-Case. Weil er eben schnell skalieren kann, weil er viel Risiko inhärent hat, man viel probieren muss. Und deswegen halte ich diese Venture-Gründung für extrem wertvoll und extrem richtig und viel besser als ein Corporate-Projekt. Also ich glaube, wir hätten nie die Erkenntnisse gemacht, die wir jetzt haben. Wir haben ja auch in unserem Joint Venture ganz stark die Verbund Energy for Business eingebunden als Leitkunden und auch als Entwicklungspartner. Das ist total wertvolle Kooperation. Aber ich glaube, wenn wir ein reines Corporate-Projekt wären, dann würden wir uns halt hundertprozentig um die Verbund Energy for Business kümmern müssen, ja, und hätten halt nicht die Möglichkeit, mit anderen so zu reden. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man immer Breite hat, weil eben die Märkte noch ganz jung sind. Und generell glaube ich, dass in den meisten Märkten, die gerade digitalisiert sind oder digitalisiert werden, die Geschwindigkeit extrem zunimmt und das Organisationsprinzip immer dezentral sein muss. Und immer nahe am Kunden, nahe am Produkt und möglichst wenig Steuerung von der Zentralität. Und gerade ein Corporate und gerade der Verbund, das sehr erfolgreiches Corporate, ist das Steuern aus dem Headquarter gewohnt. Und deswegen glaube ich, ist es auch gut, das in der Form umzusetzen, dass man einfach schneller agieren kann.
Du hast vorher auch angeschnitten, dir war es immer wichtig, dass die in mehreren Sektoren unterwegs ist, nicht nur in einer Branche. Jetzt habt ihr viel Erfahrung in Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt, Automotive. Gibt es da Learnings, die man übertragen kann jetzt auf den Energiebereich, auf das Joint Venture, das wir gemeinsam haben?
Also natürlich, es gibt technische Learnings, aber es gibt vor allem Geschäftsmodelllogiken. Und was mir zum Beispiel bei unserem Bereich des DT Control Joint Venture so gut gefällt, ist, dass wir über 1000 Kunden haben und dass wir keine Abhängigkeiten haben von ein paar Kunden. Und ich glaube, das kann uns auch bei DT-Tech sein gewinnen, dass wir einfach viele Kunden haben, viele Industriegewerbekunden, vielleicht auch Batteriehersteller, IPCs, also was immer jetzt ein richtiger Absatzkanal für uns längerfristig ist, aber dass wir einfach ein breites Segment an Kunden haben. Und wenn ich eine breite Anzahl von Kunden habe, bin ich einfach viel stabiler aufgestellt, als wenn ich von ein paar wenigen Kunden abhängig bin. Es ist leider im Raumfahrtbereich, war bislang halt das ein starkes Geschäft mit den großen Agenturen, also in den Agencies, NASA, ESA etc. Diese New Space-Welt, die entsteht gerade mit großer Dynamik, ist auch extrem spannend, aber auch wiederum mit den eigenen Logiken. Aber ich glaube, diese Geschäftsmodelle, die man eben breiter ausrollen kann, sind interessanter als die Modelle, die nur für ein paar Kunden gehen. Ja. Und ich glaube, das hat das Potenzial, die TTEC sein, ähnlich wie TTEC Control. Der andere Punkt ist das Thema Sicherheit. Vor allem die Security-Thematik der Sicherheit spielt beim Energiemanagement eine große Rolle, vor allem bei den kritischen Assets, die wir da vernetzen und auch managen. Und das ist auch ein Thema, wo man nicht so leicht hinkommt, wenn man nicht das wirklich in der DNA hat. Ja, und ich glaube, deswegen war es auch gut, das auf einer bewährten Plattform aufzusetzen und nicht etwas Neues zu entwickeln, weil damit automatisch die DNA mit übertragen worden ist in das neue Venture. Das ist ein echter, glaube ich, Effekt. Und der dritte Effekt ist sicherlich dann die Frage, dass wir natürlich ein B2B-Haus sind und wir auch uns bewusst entschieden haben, auch die TTEC sein als Business-to-Business-Venture zumindest mal initial aufzustellen. Und ich glaube auch, das dauert zwar länger, aber es ist auch ein viel stabileres Geschäft und auch ein viel längerfristiges Geschäft als ein Geschäft, wenn man nur Consumer abdeckt. Und auch das, glaube ich, ist eine Synergie, die wir mit den anderen Bereichen teilen.
Wenn wir den Sprung nach vorne wagen und 10 Jahre nach vorne denken und dann wieder zurückblicken, ja, wo siehst du TTEC sein in 10 Jahren? Welchen Beitrag leistet dann das Unternehmen auch für das Energiesystem der Zukunft?
Also ich bin wirklich überzeugt, dass die Dezentralisierung des Energiemanagements und die Elektrifizierung nicht aufzuhalten ist. Ja, ich glaube, das ist wirklich zwei Wellen, die sind einfach da. Ich glaube, es gibt noch eine dritte Welle, die für den Verbund vor allem sehr interessant ist, ist einfach der Energiebedarf wächst, auch über das Thema der KI-Data-Center ganz stark derzeit an. Ja. Das ist noch ein weiterer Aspekt. Aber ich glaube, für die beiden Dezentralisierungs- und die Elektrifizierung, da sind wir wirklich sehr, sehr gut aufgestellt mit dem Lösungsansatz, dass wir eben sagen, wir gehen zum dezentralen Punkt, wir gehen eben beeinte Mieter oder nahe zum Mieter, wir gehen in die Ebene 7, wir machen wirklich die Bewirtschaftung der Batterien, der Speicher, es wird viele Speicher geben in Zukunft. Wir haben das Thema Laden, netzdienliches Laden. Wir haben das Thema natürlich der ganzen Wärmepumpen und der anderen Elektrifizierungssysteme, die da kommen. Also das sind schon Themen, die uns sehr, sehr weit tragen werden. Ich glaube, wichtig ist, dass wir offen bleiben für Partnerschaften, Kooperationen, auch vielleicht Übernahmen, Konsolidierungen. Ich glaube, das ist im Ökosystem zu denken. Ich glaube, es wird sich wichtig sein. Es werden sich da nicht 100 Lösungen durchsetzen können, ja, auch im Sinne vom ganzen Management. Ich glaube, da müssen wir offen sein und auch unsere Rolle als Verbund und TTEC auch richtig dann einschätzen, wenn wir so ein Ökosystem bauen. Und ich glaube auch, dass es heißt, Geduld zu haben, dass wir eben auch dort diese Inkubationszeit haben und dass auch dort das gilt, dass alle halt schauen, was der andere macht und halt keiner irgendwie zu schnell sich bewegen will. Also das ist auch ein sehr konstruktiver Markt, auch auf der Kundenseite. Und ich glaube, da heißt es auch, das Durchhaltevermögen auf allen Ebenen zu trainieren und eben auch realistische Ziele zu setzen. Aber es ist ein wunderschönes Thema, weil es auch, wir haben auch das Nachhaltigkeitsziel in unserer Company Vision. Wir haben das Ziel, dass wir eben gemeinsam mit Partnern und Kunden entwickeln wollen. Wir haben das Ziel, dass wir sichere Digitalisierung aus Europa heraus in die Welt tragen. Und das TTEC-Sein-Thema zahlt in so viele Ziele von uns ein, dass es uns halt unglaublich emotional wichtig ist. Und ich halte es auch wirtschaftlich für eine total spannende Area oder Gebiet, wo wir als Europäer wirklich eine Rolle spielen können, weil eben wir in Amerika halt sehen, dass dieses Thema der Nachhaltigkeit und der Dezentralisierung derzeit nicht so erwünscht ist. Ja. Und man immer auch in irgendeiner Form dieses Marktmomentum braucht. Und in Europa, glaube ich, haben wir da eine echte Chance. Und deswegen müssen wir dranbleiben und weiter skalieren.
Dranbleiben und weiter skalieren. Lieber Georg, lass uns am Abschluss unseres Gesprächs auch mal kurz zum Reflektieren. Du hast wirklich einen Weg gemacht vom universitären Spin-off zum globalen Technologieunternehmen. Was hat dich auf dieser Reise persönlich am meisten geprägt, und die jetzt ja auch schon einige Jahrzehnte dauert? Ja? Was war am prägendsten für dich?
Also ich glaube, Vertrauen ist extrem wichtig. Also einfach die Fähigkeit zu haben, in Menschen zu vertrauen, langfristig zu denken und nicht transaktional zu denken, also systemisch zu denken. Glaube ich, Geschäftsmodelle sind in Ökosystemen umzusetzen und nicht durch eine Kundenlieferantenbeziehung. Und dann auch schon Bescheidenheit und dieses Stoische, was kann ich beeinflussen und was ist quasi Markt. Ja. Aber trotzdem die Verantwortung zu haben, auf den Markt zu schauen und dorthin zu gehen, wo die Wellen gerade sind und nicht dorthin zu reiten und sich halt Chancen wahrzunehmen. Ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die jeden Unternehmer auszeichnet, aber im Technologiebereich halt besonders wichtig ist, weil die Wellen halt sehr groß werden und sich auch sehr schnell verändern. Ich finde, das Tech-Sign-Thema ist ein Thema, wo wir auf beiden Seiten, sowohl beim Thema Venture-Building, Startup-Seite, als auch beim Thema Skalieren zeigen können, dass wir es können. Und das sind die Themen, die mich unternehmerisch motivieren und da bin ich sehr dankbar. Und ich glaube, Dankbarkeit ist vielleicht sowas, was mir auch sehr viel gibt. Einfach dankbar zu sein, immer für die Gelegenheit, auch dankbar für das Gespräch mit dir, für unsere Freundschaft, für die ganze Kooperation. Es ist ja wirklich ganz breit beim Verbund getragen und auch bei der DTTech, das Joint Venture, das liegt ja nicht nur bei uns beiden. Und das ist einfach sehr schön. Und natürlich auch die Marktchancen zu kriegen und auch in diesen Chancen zu denken. Und ich glaube, das ist hoffentlich dann auch der Ausgangspunkt für eine sehr lange gemeinsame Geschichte.
Vielen Dank für das Teilen, was dich geprägt hat und auch für diese Partnerschaft. Georg, wenn du jetzt jemandem einen Rat gibst, vielleicht deinem Ich, wie du 23 warst, wie du auch vor der Gründung gestanden bist, so wie jetzt viele entscheiden, die Top-Leistungen auf der Uni gebracht haben und sich jetzt überlegen, gehe ich den Karriereweg in die Wissenschaft, gehe ich den Karriereweg in eine Corporate-Beratung oder gründe ich, ja? Welchen Rat würdest du denen mitgeben, sich vielleicht für die Gründung zur Entscheidung? Was wäre dir hier ein Anliegen?
Ich glaube, es spricht so viel für Gründung und so viel für Unternehmertum. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich glaube, die größte Möglichkeit natürlich ist das Thema der Gestaltungsfreiheit. Ich habe als Gründer eine unglaubliche Gestaltungsfreiheit. Und wenn ich gestalten will und dann gibt es nichts Schöneres. Ja. Und auch diese Möglichkeit, selber die Frau oder Herr seines eigenen Schicksals zu sein, das ist einfach ein unglaubliches Privileg. Ja. Und natürlich der unternehmerische Erfolg, natürlich gibt dir auch dann Möglichkeiten, die du wahrscheinlich in anderen Rollen nicht hast. Also ich glaube, es gibt so viele Argumente fürs Unternehmertum, aber ich glaube, du brauchst auch das Umfeld, du brauchst auch die Menschen, die dir Mut machen, die dich da auch bestärken und die dich auch dann in einer Krise oder in schwierigen Lagen nicht gleich hängen lassen. Und ich glaube, das Umfeld, an dem müssen wir alle arbeiten, müssen wir auch einen Beitrag leisten. Das gilt sowohl im Unternehmen wie auch dann im Ökosystem und in größeren Themen, dass wir diese Unterstützungsleistungen auch anbieten. Und ich bin ja auch in einigen Aktivitäten tätig, wo ich eben versuche, dieses Mindset zu stärken. Und Leute einfach zu motivieren, unternehmerisch zu agieren. Ich halte das für eine der schönsten Aufgaben, die man im Leben machen kann. Und kann das jedem nur wärmstens empfehlen.
Lieber Georg, vielen Dank für dieses spannende Gespräch, auch für diesen kleinen Appell, Pilot des eigenen Lebens zu werden und die Gestaltungsfreiheiten zu nutzen, die einfach Unternehmertum bietet. Danke auch für den Einblick in deine Gründerreise, in die vielen Wendepunkte, einfach auch in die Eigenschaft, Geduld zu haben und Dinge durchzutragen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank, lieber Georg.
Danke, Franz, und danke auch, dass du die Mühe machst, diesen Podcast aufzuzeichnen und das auch möglichst vielen Leuten noch weiterzugeben. Danke.
Vielen Dank. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, vergessen Sie nicht, Empowering Tomorrow zu abonnieren und eine Bewertung zu hinterlassen. Ihre Unterstützung hilft uns, mehr faszinierende Gäste einzuladen und die Diskussion über Innovation, Climatech und Venture Capital am Laufenden zu halten und vor allem auch, um Impact zu erzielen. Denken wir daran, unsere Energiezukunft baut auf die Dinge auf, die wir heute entscheiden, nicht morgen. Let's empower tomorrow together.